Kommen wir nun zu Dr. Nils Köbel von der Universität Mainz. Und er berichtet über das Thema Identität in modernen Gesellschaften. Das knüpft so ein bisschen vielleicht an das veränderte Rollenbild, was ich durch die Werbung aus den 50er Jahren habe versucht deutlich zu machen. Herr Köbel.
Ja, guten Tag. Danke für die Einladung, für diese Tagung. Ich habe im Vorfeld mit der Besprechung der Veranstaltung jetzt nochmal versucht, als Rahmen gewissermaßen nochmal zwei Begriffe zu erklären oder darzustellen, die für die Tagung auch besonders bedeutsam sind. Das ist einmal der Begriff der Identität und einmal der Begriff der Bildung. Das sind sozialwissenschaftlich und pädagogisch sehr wichtige Begriffe und es fällt auf oftmals, dass in Diskussionen die Begriffe ständig Verwendung finden, aber oftmals unterbestimmt beleuchtet werden. Deshalb versuche ich jetzt nochmal diese beiden Begriffe darzustellen und auf moderne Gesellschaften zu beziehen. Mein Vortrag hat so drei Teile. Ich versuche es zuerst mit dem Identitätsbegriff, dann werde ich den Bildungsbegriff in den Fokus setzen und dann gewissermaßen versuchen, diese beiden Begriffe zusammenzuführen. Ich beginne mit dem Identitätsbegriff, ein Bestimmungsversuch. Ich habe von den zahlreichen Identitätstheorien, die es sozusagen auf dem pädagogischen und soziologischen Markt gibt, mal eine ausgewählt. Das ist die Identitätstheorie von Augusto Blasi, ein Schweizer Sozialpsychologe. Der kommt aus der strukturgenetischen Entwicklungspsychologie, die vor allem von Jean Piaget sehr stark geprägt worden ist. Und er hat erstmal eine sehr einfache Antwort auf die Frage, was ist Identität? Blasi sagt, Identität ist zunächst eine Antwort auf die Frage, wer bin ich? Also dieses Ich, mit dem ich sprechen kann, mit dem ich handeln kann, das ich mir auch selbst anschauen kann, diese Frage, wer bin ich, taucht gewissermaßen in unserem Leben auf. Und es taucht auch an einer bestimmten Stelle in unserem Leben auf, nämlich vor allem in der Adoleszenz, in der Jugendphase. Warum ist das so? Es liegt daran, dass Jugendliche die Identitätsfrage in einer bestimmten Weise stellen können. Also auch Kinder können auf die Frage, wer bin ich, bestimmte Äußerungen tätigen. Dies fühlt sich dann vor allem im sozialen Nahraum ab. Also ich habe Mama, Papa, gehe in die Schule, habe Hobbys, lesen, Radfahren, Computer, sonst irgendwas. Jugendliche können aber mehr. Jugendliche können zum ersten Mal die Frage stellen, nicht nur wer bin ich, sondern auch die Frage stellen, wer bin ich denn wirklich? Bin ich wirklich so, wie meine Eltern mich gesehen haben die ganze Zeit? Bin ich wirklich so, wie meine Lehrer mich gesehen haben? Oder gibt es nicht gewissermaßen Persönlichkeitsanteile an mir, die bisher keinem anderen zugänglich sind als nur mir selbst? Das ist sehr wichtig, diese Unterscheidung, weil Identität als Frage gewissermaßen in der Biografie eines Menschen auftaucht. Die Frage kommt sozusagen aus meiner Subjektivität mir selbst empor. Das haben auch neukantianische Pädagogen so formuliert, dass sich im Jugendalter gewissermaßen die Subjektivität selbst als Frage stellt. Also wer bin ich eigentlich wirklich? Gibt es etwas Inwendiges meiner Rollenbezüge? Und diese Frage will beantwortet werden und Jugendliche sind immer auf der Suche nach einer Antwort auf diese Frage, wer bin ich? Das hat dann zum Teil auch skurrile Formen, nimmt es zum Teil an, weil sozusagen diese Frage immer eine Herausbildung einer personalen Ganzheit provoziert. Also die meisten Menschen versuchen gewissermaßen ihre verschiedenen Lebensinhalte in das Verhältnis zu bringen, was wir Kohärenz nennen, also ein bestimmtes gleichförmiges Zusammenspiel meiner unterschiedlichen Inhalte des Lebens. Und diese Inhalte des Lebens kreisen eigentlich um drei große Fragen, nämlich um die Frage der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Das heißt die Frage, wo komme ich her, wer bin ich und wo gehe ich hin? Und die Integrität dieser Fragestellung vermittelt dann die fundamentale Erfahrung von Kontinuität und Selbstsein. Also ich weiß, wer ich bin, weil ich sozusagen eine Kohärenz der Lebensgeschichten in mir aufbauen kann. Identität bildet sich in der produktiven Verarbeitung sozialisatorischer Spiegelungserfahrungen. Das ist eine Theorie, die vor allem in Amerika sehr stark geprägt worden ist durch den amerikanischen Pragmatismus. Da vor allem Theorien von George Herbert Mead zum Beispiel, John Dewey, William James, die gesagt haben, Identität ist eigentlich die Fähigkeit, die im Individuum heranreift, sich selbst aus der Perspektive eines anderen sehen zu können. Das heißt, im Zuge meiner Biografie kann ich gewissermaßen durch Rollen und Perspektivübernahmen mich selbst wie eine fremde Person betrachten und kann das aufbauen, was wir dann Selbstverhältnis nennen. Also ich kann mich selbst anschauen, äußerlich, aber auch innerlich in meinen Gefühlslagen, in meinen Denkstrukturen und so weiter. Das wurde übrigens jetzt in der Neurophysiologie ganz gut bestätigt durch diese Entdeckung dieser Spiegelneuronen, die anscheinend genau diese Funktion erfüllen, dass ich mich selbst in einer bestimmten Weise anschauen kann. Das können übrigens auch nicht nur wir Primaten, sondern unsere Verwandten auch. Sie können sich auch im Spiegel erkennen und so weiter. Das ist nicht nur eine menschliche Fähigkeit. Die Frage, die sich soziologisch jetzt stellt, ist eben schon angeklungen. Was heißt das jetzt für moderne Gesellschaften? Also reflexiv moderne globalisierte Gesellschaften zeichnen sich, das haben wir eben schon eindrücklich gesehen, durch beschleunigte Individualisierungs- und Pluralisierungsprozesse aus. Also es gibt einen recht bekannten Sozialpsychologen, Heiner Kolb heißt der hat ein Buch geschrieben, Identitätskonstruktion vom Patchwork der Identität in der Moderne. Und Heiner Kolb sagt eben, es gibt bestimmte Bezüge in der modernen Gesellschaft, in der globalisierten Moderne, die sich jetzt radikal ändern. Wir haben das eben schon auch gehört und eindrücklich ja auch gesehen. Es bezieht sich zum einen erstmal auf die Fragmentierung von Erfahrungen durch unterschiedliche nebeneinander bestehende Lebenskontexte. Ich sehe das an der Universität immer an meinen Studenten. Die sind morgens an der Universität, abends sind sie im Café und bedienen und mittags treffen sie sich mit Freunden bis in die Nacht hinein. Dann über Medien entstehen Peergroups und entstehen gewissermaßen unterschiedliche Erfahrungsräume, die auch unterschiedliche Teilidentitäten hervorbringen. Also ich kann sozusagen bei meiner Familie schon etwas ganz anderes darstellen als dann später bei Facebook oder in der Universität oder auf meiner Arbeit. Das nennt Kolb die Fragmentierung von Erfahrungen. Das ist sozusagen in der Moderne sehr stark, hat es sehr stark zugenommen. Was ebenso zugenommen hat, ist die Veränderung des Zeitempfindens durch eben diese schnell wechselnden technischen Innovationen und unterschiedliche temporäre Subwelten. Ja, also man beobachtet heute, dass Jugendliche sehr stark in Subwelten hineintauchen können, zum Beispiel auch durch moderne Medien, durch Computerspiele sehe ich das sehr häufig. In Subwelten hineintauchen, auch Identitäten annehmen können und aus diesen Subwelten wieder zurückkehren ins normale, ins Alltagsleben, in die oberste Realität. Und das Problem, das sich daraus pädagogisch, sozialpädagogisch vor allem ergibt, ist ja das, dass wir Pädagogen und Pädagoginnen heute eigentlich Jugendliche gar nicht mehr auf eine Welt vorbereiten können, die wir selbst kennen. Ja, weil sozusagen die technischen Innovationen sich so schnell verändern, dass wir eigentlich Jugendliche und Kinder auf eine Welt vorbereiten müssen, die wir selbst überhaupt noch nicht überschauen. Weil wir nicht wissen, welche Technologien sich durchsetzen werden und welche nicht und wie der Markt darauf reagiert und so weiter. Dann gibt es eine instabile Identitätsgrundlage durch Veränderungen der Arbeitswelt, also zunehmende Pluralisierung auf dem Arbeitsmarkt. Arbeit als Identitätsmedium ist brüchig geworden. Es ist nicht mehr sicher, dass ich mein Leben lang den gleichen Job habe. Ich muss mich darauf einstellen, dass ich wechseln muss. Und eben durch gesellschaftliche Rollenbilder, das haben wir eben ja auch eindrücklich gesehen, und Verhaltenserwartungen. Das hat jetzt bestimmte Folgen für Identitätskonstruktionen, die Kinder und Jugendliche auf diese Frage, wer bin ich, leisten müssen. Identitätsentwicklung, das sagen uns Philosophen vor allem und Soziologen sehr stark, zielt in der Moderne eher auf die Herstellung eines konfliktorientierten Spannungszustandes. Also ich kann mich nicht mehr ausruhen auf meinen Identitätslorbeeren, sondern ich muss gewissermaßen ständig an meiner eigenen Identität arbeiten. Und ich muss das vorherstellen, was Jürgen Habermas Ambiguitätstoleranz genannt hat. Also auf unsicherem Boden unterschiedliche Inhalte gleichzeitig ausbalancieren zu können, ohne mich so stark auf Werte und Normen gesamtgesellschaftlicher Art konzentrieren zu können. Lothar Krappmann hatte das für die Pädagogik gesagt und Habermas vor allem für die Soziologie und für die Philosophie. Es bilden sich viel stärker als in früheren Zeiten Teilidentitäten raus, das sprach ich gestern vorhin schon, die durch Verknüpfungsleistungen in so eine individuelle Präferenzordnung gebracht werden müssen. Das heißt, ich muss mir immer überlegen, als Heranwachsender, auch als erwachsener Mensch, welche Teilidentitäten sind denn für mich momentan die wichtigsten? Also was steht momentan im Vordergrund? Ich muss gewissermaßen eine Hierarchie meiner Teilidentitäten ausbilden, sodass ich das herstellen kann, was ich vorhin Kohärenz genannt habe. Eine Gesamtheit meiner Persönlichkeit, in der ich eine bestimmte Ordnung in meine fragmentierenden Erfahrungen hineinziehen kann. Diese Verknüpfungsleistungen, also was steht uns zur Verfügung, um diese Verknüpfungsleistungen erbringen zu können, das wird heute sehr stark durch die Narrativitätsforschung beschrieben, weil vor allem Philosophen wie Paul Ricoeur gesagt hat, dass das Erzählen von Geschichten, die Narrativität, eigentlich das ist, was wir haben, um unsere Teilidentitäten in einen kohärenten Zusammenhang bringen zu können. Deshalb sind autobiografische Geschichten, das Erzählen von uns selbst, sozusagen der Kitt oder der Klebstoff, mit dem wir unsere Teilidentitäten zusammenhalten können. Deshalb fragen wir auch immer jemanden, wenn man jemanden kennenlernen will, erzählgenerierend, also warum bist du denn hier? Wie kam es dazu, dass du auch hier bist? Was machst du beruflich? Erzähl doch mal. Und durch diese Erzählungen müssen wir gewissermaßen einen inneren Kohärenzzusammenhang unserer verschiedenen Erlebnisbezüge herstellen. Ich würde auf den zweiten Begriff kommen, auf den Begriff der Bildung. Das ist erstmal sozusagen Identität als Facette abgeschlossen. Der Bildungsbegriff ist jetzt fast noch schwieriger pädagogisch gesehen, weil er viel älter noch ist als der Identitätsbegriff und eine Riesentradition hat. Ich versuche das an meinen Seminaren und auch in anderen Beziehungen immer zu machen, durch ein Zitat von einem sehr berühmten Philosophen von Peter Biri, der auch Schriftsteller ist. Das ist Pascal Messier als Schriftsteller, das Pseudonym. Der hat ein sehr interessantes Essay geschrieben, das heißt, wie wäre es, gebildet zu sein? Und ich finde, dass in diesen ersten Sätzen dieses Essays schon sehr gut rauskommt, was mit dem Bildungsbegriff eigentlich gemeint ist. Deshalb würde ich Ihnen gerne diesen Anfang mal vorlesen. Peter Biri sagt, Bildung ist etwas, das Menschen mit sich und für sich machen. Man bildet sich. Ausbilden können uns andere. Bilden kann man sich tatsächlich nur selbst. Eine Ausbildung zu durchlaufen ist tatsächlich etwas ganz anderes, als sich zu bilden. Wenn wir eine Ausbildung durchlaufen, haben wir das Ziel, etwas zu können. Wenn wir dagegen uns bilden, arbeiten wir daran, etwas zu werden. Wir streben danach, auf eine bestimmte Art und Weise in der Welt zu sein. Das heißt, Peter Biri versucht, den Unterschied zwischen Ausbildung und Bildung hier deutlich zu machen, indem er sagt, Ausbildung ist eher das Ziel einer bestimmten Technik, einer bestimmten Fertigkeit, einer bestimmten Handlungsmöglichkeit in einem bestimmten Kontext. Bildung ist aber etwas ganz anderes, sondern Bildung zielt immer auf die Gesamtheit der Person, auf die Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, man könnte sagen, Bildung zielt eben nicht auf eine bestimmte Fähigkeit und Fertigkeit. Bildung bezeichnet auch nicht die pure Ansammlung von Wissensbeständen, sondern einen bestimmten Modus der Aneignung von Informationen. Bildung bedeutet nämlich, im klassischen und auch im modernen Sinne auch, Informationen mit meiner bestehenden Persönlichkeitsstruktur zu verbinden. Also ich nutze das Wissen, das ich kennenlerne, um an meiner Identität weiterarbeiten zu können, um mich in meiner Persönlichkeit selbst bilden zu können. Deshalb ist Bildung immer ein Vorgang, der sehr stark auf Autonomie zielt, auf die Vergrößerung und Vergegenständlichung von Autonomie. Also Bildung ist der Vorgang, in dem ich das Wissen nutze, um mit diesem Wissen an meiner Persönlichkeit arbeiten zu können. Peter Biri sagt, deshalb gibt es auch so etwas Paradoxes manchmal, wie den ungebildeten Gelehrten, ja, der sozusagen sehr viel weiß, bei dem er aber den Eindruck hat, dass dieses Wissen nie etwas mit ihm gemacht hat. Und Bildung bezeichnet im klassischen Sinn diese Fähigkeit, das Wissen, das ich erlange, mit meiner Persönlichkeitsstruktur zu verbinden, um an meiner eigenen Identität arbeiten zu können. Dieses erlangte Wissen, das dann Bildung wird, ist eben dann nützlich zur Persönlichkeitsentwicklung, die ich selbst gesteuert weiterführen kann, also autonom selbst Entscheidungen treffen kann, autonom auch bestimmte Wissensbestände einschätzen kann, kritisieren kann, gegebenenfalls zurückweisen kann. Deshalb ist Bildung gewissermaßen etwas, das sehr viel langfristiger wirksvoll ist als eine Ausbildung, die ja in dem Moment scheitert, indem ich nicht mehr in dem Kontext bin, für den sie gemacht worden ist. Das heißt, das Ziel von Bildung in einem normativen Sinne wäre Reflexivität, Autonomie und kritisches Urteil, dass ich gewissermaßen die Inhalte, die dann auf mich zukommen, in einer bestimmten Weise mir aneignen kann, nämlich in einer kritischen, autonomen, selbstgesteuerten Weise. Jetzt kann man sagen, wenn man die beiden Begriffe zusammenführt, Identität und Identitätsbildung, könnte man sagen, dass je komplexer Gesellschaften werden, umso wichtiger werden eigentlich Bildungsprozesse. Weil man sagen kann, natürlich kann ich ganz viele Ausbildungen durchlaufen, aber da ich ja nicht weiß, wie die Welt sein wird, ist es wichtig, sehr wichtig für Jugendliche und Kinder Bildungsprozesse zu ermöglichen, die ihnen dann die Chance geben, das, was dann kommt, in einer selbstgesteuerten, reflexiven, kritischen Weise durchdringen zu können. Bildung ermöglicht, wenn sie so verstanden ist, eine reflexive Identitätsentwicklung, die autoritäre Reaktionen auf diese Verunsicherungserfahrungen verhindern kann. Wir haben das oftmals in der Sozialarbeit gesehen, dass zum Beispiel Ideologien oftmals dann entstehen, wenn Jugendliche überfordert sind mit ihren Verknüpfungsleistungen und wieder sich zurückziehen auf autoritäre Angebote. Und Bildung ist sozusagen eine Möglichkeit, dieser autoritären Reaktion vorzubeugen, indem man selbstbewusst, kritisch, selbstreflexiv mit den Inhalten des Lebens umgeht. Die Bildungsbereiche, die auch Peter Biri nennt, sind vor allem historische Bildung, moralisches und politisches Bewusstsein und das, was Habermas auch kommunikative Kompetenz nennt. Das heißt, in Austausch treten zu können, im Diskurs bestimmte Inhalte verhandeln zu können. Deshalb sagt Jürgen Habermas auch, Bildung ermöglicht die Entwicklung einer autonomen Ich-Identität. Zu diesem Ich-Identitätsbegriff würde ich jetzt gerne noch ein paar abschließende Worte sagen. Es gibt in dem Identitätsforschungsfeld einen recht bekannten amerikanischen Forscher, der ist James Marshall. Und er hat verschiedene Identitätsstadien unterschieden. Er nennt es auch Identity Status. Und er sagt, wenn man sich Jugendliche, Heranwachsende anschaut, wie sie auf die Frage, wer bin ich, antworten, kann man diese Antworten struktural ein bisschen ordnen und kann dann sozusagen Gruppierungen bilden. Er sagt, es gibt Jugendliche, die sehr stark eine Identitätsdiffusion zeigen. Identity Diffuse nennt Marsha das auch. Das sind Jugendliche, die wenig Interesse und Bemühung an der eigenen Gestaltung der Identität zeigen, die sozusagen weder bereit sind, fremde Positionen und Konventionen einfach zu übernehmen, aber auch nicht bereit sind, eigene Standpunkte zu entwickeln, sondern sozusagen die Identitätsfrage erstmal offen lassen und ja, vor sich hin leben und eine andere Zeit abwarten, in der dann diese Identität bearbeitbar wird. Was es auch bei Jugendlichen häufig gibt, ist das Foreclosure. Man könnte es übersetzen mit übernommene Identität. Es gibt Jugendliche, die auf die Identitätsfrage, wer bin ich, antworten, indem sie erstmal bestehende Rollenmuster und Konventionen übernehmen. Das heißt, es gibt dort ein Einfügen in bestehende Strukturen. Das sind auch Jugendliche, die sehr schnell erwachsen wirken, weil sie sehr schnell Konventionen und Rollenmuster übernehmen, ohne gewissermaßen selbst das zu erarbeiten, sondern erstmal sozusagen sich einfügen in bestehende Konventionen und Strukturen. Dann gibt es das Moratorium, das hat Marsha ja sehr stark hervorgehoben, weil es typisch ist fürs Jugendalter. Das ist quasi genau das Gegenteil. Das ist eine aktive Suchbewegung, experimentelle Gestaltung der Identitätsfrage und eher ein Zurückweisen bestehender Rollen, Erwartungen und Konventionen. Es sind Jugendliche, die sagen, also mir ist es erstmal egal, was meine Eltern von mir wollen und auch was meine Lehrer von mir wollen. Ich probiere jetzt aus, wer ich sein kann in verschiedenen Kontexten und experimentiere mit dieser Frage, wer bin ich? Und dann sagt Marsha, gibt es dann vielleicht nach dem Jugendalter bei einigen Erwachsenen zumindest das, was Habermas Ich-Identität nennt, nämlich ein Gleichgewicht herstellen zu können zwischen Integration und Individuation, das heißt bestehende Verhaltenserwartungen akzeptieren zu können, zum Beispiel im Berufsleben, aber auch selbst erarbeitete Standpunkte zu gewinnen. Das heißt, das zu entwickeln, was man Postkonventionalität nennen könnte, sagen selbstgefundene Prinzipien zu entwickeln, nach denen ich leben kann, wo ich dann beides im Gleichgewicht halten kann, Suchbewegung und Verhaltenserwartung. Das ist sozusagen normativ ein Identitätsbegriff, der sehr stark mit dem Bildungsbegriff zusammenhängt, weil man sieht ja schon, dass ein Übergang von einer Identitätsphase zur nächsten sehr stark mit Bildungsprozessen verknüpft ist. Welches Wissen kann ich nutzen, um mich in meiner Identität weiterentwickeln zu können, um an mir selbst arbeiten zu können? Ich würde schließen mit ein paar pädagogischen Implikationen. Bildungsprozesse, wenn man sie so versteht, wie Peter Bierig sie versteht als die Möglichkeit, Wissensbestände zur eigenen Identitätsentwicklung nutzen zu können, beinhaltet immer eine personale Dimension. Das gilt meines Erachtens auch für Medien. Heranwachsende müssen, wenn ich auf Bildung ziele, immer als Personen adressiert werden, die nicht geformt werden sollen, Formung wäre dann sozusagen eigentlich das Gegenteil von Bildung, sondern vielmehr ein Potenzial besitzen, das es zu entfalten gilt. Also Bildung zielt immer auf ein Potenzial, das heranreifen kann oder heranreifen soll. Das zeigt sich dann auch an der Stelle, dass Pädagoginnen und Pädagogen auch an ihrer eigenen Person zeigen müssen, dass es sinnvoll ist, einen bestimmten Wissensgegenstand sich zu erwerben. Also wenn ich Bildung ermöglichen will bei Jugendlichen, muss ich an meiner Person zeigen können, dass es sinnvoll ist, diesen Wissensinhalt zu erwerben, weil Jugendliche sehr stark danach schauen, ob es dieser Person, die mir das beibringen will, nämlich auch genutzt hat in seiner Identitätsentwicklung oder nicht. Das heißt, Bildungsprozesse gelingen nur in Verbindung mit Anerkennung. Es gibt dieses Theoriekonstrukt von Axel Honneth in Frankfurt, Kampf um Anerkennung, wo er sagt, dass Bildung und Identität auf primären Anerkennungsprozessen beruhen. Anerkennung als Person, die ein Potenzial besitzt, das es zu entfalten gilt und das nicht nur auf Ausbildung und Technologisierung des Selbst besteht, sondern auf die selbstgesteuerte reflexive Haltung, mit der ich dann verschiedene Inhalte des Lebens produktiv verarbeiten kann. Ja, damit wäre ich mit meinen Definitionsvorschlägen zu Ende und freue mich auf Rückmeldung. Vielen Dank.